Also da sagen wir Hallo Internet, eine weitere Folge des Podcasts des Flimmerkastens. Yay!
Ja, wir sind wieder da. Ich weiß gar nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. In der letzten Woche gab es keinen Podcast, keinen Flimmerkasten. Wir haben sozusagen ein sehr interessantes Thema einfach mal beiseite gelassen. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh. Also wir haben den Superman-Flimmerkasten weggelassen. Ich war sowas von dermaßen gehypt, muss ich ja jetzt echt mal sagen, so im Rückblick auf die vergangene Woche.
Ist das so?
Es war so. Es ist einfach so gewesen.
Du hast dich auf Man of Steel gefreut?
Wie ein kleines Kind habe ich mich drauf gefreut. Es ist über mich gekommen und ich war mir sehr sicher, das ist eine todsichere Nummer, da kann nichts schief gehen. Wenn man das so zusammenzählt, also Zack Snyder, von dessen letzten Film ich sehr begeistert war, also selbst Sucker Punch hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Ich fand Sucker Punch auch enorm geil.
Also, das war absolut
obwohl
klasse.
Es eigentlich nur um Titten und schöne Mädels ging, aber trotzdem war es irgendwie ein geiler Film.
Angeblich hat ja Zack Snyder was ganz anderes damit erzählen wollen, aber irgendwie ist so die Handlung dann doch immer mal in den Hintergrund geraten. Aber mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Der hat extrem viel Spaß gemacht und auch Watchmen ist ein absolut super gelungenes Ding gewesen. Also auch gerade, wenn man die Comicvorlage kennt und der ist da mit so einer Sensibilität rangegangen und hat das perfekt eingefangen und auch 300.
300? Alter Vater, fand ich den gut. Ich bin da aus dem Kino damals raus und dachte irgendwie, ich kann die Welt einreißen.
Das war eigentlich, wenn du so siehst von der Story, total banal wie so ein 0815 Actionfilm, aber es war so super pathetisch einfach eingefangen und eben auch wieder die ganz große Stärke waren eben die fantastischen Bilder und die Visualisierung des Ganzen.
Und Gerard Butler, natürlich.
Ja, den habe ich ja da gar nicht erkannt, wegen seiner Frisur, vor allem die im Gesicht und so. wie auch immer, also Zack Snyder ist ein Regisseur gewesen, von dem ich eigentlich immer, selbst Dawn of the Dead, diese Neuauflage, selbst das fand ich gut auf eine gewisse Art. Und dann der zweite große Name ist natürlich Christopher Nolan, der über den man überhaupt nichts mehr sagen muss, der auf jeden Fall in den letzten Jahren häufig genug bewiesen hat, dass er weiß, wie man Filme macht und vor allem auch weiß, wie man eine Geschichte erzählt. Und dann gab es die Trailer von Man of Steel. Die ersten Trailer waren total poetisch. Das sah alles so schön aus und völlig neu und frisch. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, man sieht den Trailer zu einer Superheldenverfilmung, weil durch diese ganzen Marvel, durch die Flut an Marvel-Filmen hat sich da so ein Stil etabliert und da war der sehr weit weg, zumindest was die ersten Bilder anging. Und dann noch die Schauspieler, die da alle mitspielen. Ich bin insgeheim ein riesengroßer Amy Adams-Fan und ist die perfekte Besetzung für Lois Lane und Kevin Costner. Auch der war in seiner Rolle total klasse, dachte ich, ey, der als Jonathan Kent, das ist genau das Richtige und so weiter und so weiter. Und es war eine todsichere Nummer. Es hätte nicht schiefgehen dürfen. Gemäß den Gesetzmäßigkeiten dieses Universums hätte es nicht passieren dürfen.
Aber
ist so. Das Allerschlimmste an diesem Film ist nicht, dass man da zum tausendsten Mal das sieht, was man schon in anderen Filmen gesehen hat, dieser Art, sondern dass der immer wieder zeigt, er hätte auch anders sein können. Er hat diesen ganzen banalen Action-Scheiß, diese Schablone überhaupt nicht nötig. Der zeigt, was er kann, aber er nutzt es nicht. Und das hat für mich, das war eine unendliche Qual.
Also sagst du, kein Geheimtipp, Man of Steel, nicht mal ein offensichtlicher Tipp fürs Kino.
Ach, das Schlimmste ist ja, dass die meisten da reingehen auch und sagen, Mann, war das geil. So eine geile Action habe ich ja noch nie gesehen. Was vielleicht sogar stimmt, aber das ist es nicht, weißt du? Es hätte ein echtes Meisterwerk werden können, ein Film, der im Gedächtnis bleibt. Aber letztendlich ist es nur im Grunde wieder mal ein Trailer auf 2,5 Stunden Laufzeit aufgeblasen. Und das ist einfach nicht schön.
Kackies.
So. Ja. Volle Pulle Scheiße. So.
Ja, gut, dass wir dann den Superhelden- und Comic-Podcast geknickt haben.
Ja, der Film hat das. Der Film hätte das auch nicht verdient.
Wahrscheinlich wäre ich auch eine von denjenigen, die da rausgehen würde und sagen, ja, geiler Film, kann man machen. Weil ich kenne einfach, also ich habe die Superman-Filme gesehen, da war ich noch unheimlich klein, fand es unheimlich toll. Dann nie wieder. Ich habe auch nur wirklich seltenst wenige Comic-Verfilmungen gesehen. Watchmen habe ich gesehen. Thor habe ich gesehen.
Ja.
Dann hört es aber auch schon wieder auf. Also ich kann nicht mal eine Hand, ne? So eine Hand von einem Sägewerk-Mitarbeiter würde bei mir ausreichen.
Ja.
um alle Comics. Nein,
ich habe ja die Comics vor allem gelesen, bevor ich die Filme dazu geguckt habe. Und deswegen waren ja solche Erlebnisse wie Spider-Man von Sam Raimi waren ja total super. Und das hat ja auch
gezeigt. Spider-Man habe ich auch gesehen. Aber
oder X-Men, der ja so einen gewissen Quantensprung damals präsentiert hat in der Visualisierung und Art von Verfilmung von Action-Comics und so weiter. Das sind tolle Sachen gewesen, aber irgendwie seitdem ist es stagniert und es kommt nichts Neues, sondern es wird immer wieder und wieder, immer und wieder dasselbe gemacht. Und natürlich ist Batman da nochmal so eine nette Ausnahme gewesen, ist ja auch ein völlig anderer Held und das haben die ja verstanden. Es wäre wirklich ein Witz gewesen, wenn sie das nicht hingekriegt hätten, den anders darzustellen als eben diese ganzen Marvel-Superhelden. Und selbst Iron Man in seiner Art ist irgendwie okay. Der darf das, weil das ist so diese überzogene Action und so weiter, passt zu dieser Figur auch. Aber dass die nicht mal bei Superman, wo so kreative Leute eigentlich da jetzt alle zusammensitzen, dass das nicht hinhaut, ich will es nicht verstehen.
Ich sehe, du bist schwer enttäuscht. Bin ich. Jetzt gab es übrigens seit gestern gibt es ein Spiel mit einem Superhelden oder Antihelden, ich steige gar nicht so richtig durch, von dem ich nie was gehört hatte. Deadpool. Ja. Wirst du es zocken?
Weiß ich nicht, nee. Aktuelle Spiele sind immer so nicht so mein Ding. Ich spiele es vielleicht in 3 Jahren dann.
Okay.
Und werde mich dann wieder aufregen, dass mir kein Mensch gesagt hat, wie toll das ist und warum ich das jetzt erst entdecke und so. So mache ich das ja immer.
Ja, nee, ich glaube, so geil ist es nicht. Also ich habe heute gelesen, irgendwie ist nicht so. Ist nicht so der Hammer. Also ich finde die Sprüche sehr, sehr derbe, aber ja, gucken wir mal. Aber wir wollten ja gar nicht über Superhelden reden. Also genau. Nicht in erster Linie.
Denn es ist zu enttäuschend, ja. Und deswegen gehen wir jetzt von der Riesenenttäuschung des Jahres einfach mal zu einem Film, der eine absolut todsichere Bank ist, der absolut großartig ist und keinerlei Enttäuschungspotenzial birgt.
Oh Gott, sag sowas nicht. Dann ne? Am Ende wird er doch noch schlecht. Ja, World War Z
genau.
Startet jetzt in den Kinos. Große Zombie-Action wird versprochen. Dann noch ein bisschen Familiendrama und ganz, ganz viel Brad Pitt. Hat man gehört.
Oh, ja.
Und eigentlich, wenn man jetzt uns zwei Nasen kennt, müsste man sagen, oh mein Gott, sie machen schon wieder einen Zombie-Film-Podcast. Nein, machen
Nein.
wir nicht. Wir haben ja so ein bisschen Feedback bekommen und gehört, dass sich die Leute auch ein bisschen familienfreundlichere Filme wünschen oder ein bisschen was Leichteres, ein bisschen was Fröhlicheres. Und was könnte fröhlicher sein als Filme mit Brad Pitt?
Könnte man zumindest erstmal denken, aber um das kurz vorwegzunehmen, auch Brad Pitt hat in ein, zwei Filmen mitgewirkt, die alles andere als fröhlich daherkommen, aber dazu glaube ich später dann, also weil der Anfang seiner schauspielerischen Karriere, der entspricht genauso ein bisschen diesem Bild eines fröhlichen Menschen. Ich habe gerade in der Liste gesehen, ich glaube sein allererster registrierter Auftritt ist in einem Film namens Hank, von dem ich noch nie was gehört habe.
Keiner von uns kann sagen, worum es da geht, aber es war wahrscheinlich, ja, ganz toll.
Ich weiß nichts über diesen Film. Ich habe nur gelesen, wie die Rolle heißt, die Brad Pitt in diesem Film spielt. Und das ist sozusagen schon an Coolness und Lockerheit überhaupt nicht zu übertreffen. Seine Rolle heißt Guy with Drink on the Beach.
Und
das ist sozusagen so die absolute Verkörperung dessen, was Brad Pitt mittlerweile ist. Ich weiß nicht, ob es damals schon war, wahrscheinlich nicht.
Aber findest du? Ich finde,
ist ja auch eine Entwicklung, oder?
Brad Pitt war für mich in den 90ern immer so der Schönling, so ein bisschen der etwas coolere Leonardo DiCaprio. Und so richtig wusste ich damit nicht so was anzufangen. Und ich finde, was Brad Pitt jetzt mit seinem Ruhm unheimlich bewiesen hat, ist, dass er ein Händchen für Rollen hat und vor allem ein Händchen für Filme. Also den Mann kannst du ja überhaupt nicht in ein gewisses Genre einordnen. Der macht da mal irgendwie einen Actionknaller, dann macht er wieder einen super lustigen Comedy-Film, dann macht er wieder ein Drama par excellence. Das ist ja mittlerweile, kannst du ja nicht mehr sagen, es gibt den Brad Pitt-Film, gibt es ja gar nicht.
Nee, das gibt's so nicht, auf jeden Fall, das stimmt. Interessant ist ja immer, dass viele auch seine Wandlungsfähigkeit loben, also dass er völlig unterschiedliche Typen sein kann. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mittlerweile ein Repertoire bei ihm. Also er kann natürlich der strahlende, tatsächlich Schönling, Frauenheld sein, er kann der tragische Held sein, er kann der völlig ausgeflippte, verrückte Typ sein, aber auch super cool. das andere Extrem. Und was er auch sehr gut hinkriegt, ist, er spielt einen absoluten Deppen, also richtig dumme Menschen, also ein offensichtlich dummer,
kann
sehr freundlicher Mensch. Und interessant ist, ich habe ein Interview mit ihm gesehen und das war in einem sehr privaten Rahmen, also es sah zumindest so, hat diesen Eindruck vermittelt. Das war also nicht jetzt so ein großes Fernsehstudio oder mit 1000 Fans, sondern es war ein sehr kleiner Rahmen. Und ich glaube, man hat ihn dort auch in diesem Interview so gesehen, wie er tatsächlich privat ist. Und ich glaube, insgeheim, Brad Pitt ist strohdumm. Also was er gesagt hat, wie er redet, wie er sich ausdrückt, ich glaube, der ist tatsächlich blöd. Was eine umso größere Leistung ist, wenn er eben so super verschiedene Rollen auch trotzdem glaubhaft verkörpern kann. Also als Schauspieler ist er wahrscheinlich total genial, aber so als Mensch, ich glaube, der ist dumm.
Ach, ich glaube, der ist einfach irgendwie so, er ist wirklich so ein bisschen der Guy. Ich glaube, mittlerweile ist er auch so ein bisschen zum All-American Dad mutiert. Also
auf jeden Fall.
Mit seiner Angelina und seinen 100.000 Kindern. Und ja, ich glaube, mittlerweile frönt er auch so ein bisschen den Dekadenzen. Er war letztes Jahr in Kassel, hat sich irgendwie Kunst ohne Ende gekauft bei der Documenta und versucht das so ein bisschen zu kompensieren. Aber ich glaube, letztendlich ist er halt einfach so ein Junge, der es nach Hollywood geschafft hat und irgendwie ganz gut aufgeht in einem Riesenhaus und einem Garten und einem Jet-Set-Leben.
Ja, und so Riesenskandale oder irgendwelche dunklen Kapitel gibt's ja irgendwie nicht so richtig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da, also was weiß ich, klar so das Übliche mal vielleicht wegen irgendwann mal betrunken in der Öffentlichkeit oder sowas. Dann gab's mal vor ein paar Jahren ein sehr lustiges Amateurvideo, wie er mit seinem Motorrad irgendwie, es hieß ja dann in den Schlagzeilen, über weltweit hieß es, Brad Pitt crasht sein Motorrad.
Er ist einfach nur umgefallen.
Ja,
mit dem Ding, ja.
Es sieht sehr tollpatschig aus, auch in dem Moment. Also,
ja, ich glaube, das
macht ihn aber wieder sehr sympathisch.
Das Einzige, wo er sich echt so ein paar Sympathien, aber wirklich auch nur zeitweise verspielt hat, ist, wo er sich hat von Jennifer Aniston direkt von Angelina Jolie hat wegsnacken lassen. Also, ja, ne, das war ja wirklich so dieses Ding, weil Jennifer Aniston und Brad Pitt waren halt irgendwie so das Hollywood-Traumpaar, die waren halt auch so ein paar Jährchen zusammen und sahen zusammen unheimlich gut aus, ne? Man dachte, das gibt unheimlich schöne Kinder. Und dann ist er einfach nach so ein paar Wochen Rumor und Gerüchte, hat er halt gesagt, okay, ja, jetzt bin ich halt mit Angelina zusammen, hat mit der halt ein unheimlich schönes Kind oder unheimlich schöne Kinder bekommen und mein Gott, ne? Passiert halt. Damals war das Skandelchen so ein bisschen perfekt, aber mittlerweile, ja, sagst du nichts mehr. Also manchmal sieht er ein bisschen ungepflegt, langhaarig und bärtig aus, aber das ist das Einzige, was du noch so von Brad Pitt hörst.
Ja, und jetzt hat er eine Frau, die keine Brüste mehr hat.
Ja, das stimmt.
Was sagt man dazu? Das hätte er sich damals wahrscheinlich so auch nicht gedacht. Aber wir wissen natürlich nicht, was Brad Pitt in Wirklichkeit denkt. Aber
nö, wollen wir auch gar nicht, denn es soll ja um die Filme gehen, die er gemacht hat. Und da hat er ordentliches geleistet. Ich muss sagen, das erste Mal, dass mir Brad Pitt aufgefallen ist, war tatsächlich an der Seite von Tom Cruise. In Interview mit einem Vampir, muss ich sagen, tatsächlich heute noch einer der besten Vampirfilme, die ich so in meiner langen Kinolaufbahn gesehen habe. Also da machst du nichts, der ist einfach gut.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das Besondere an dem Film ist, da grenzt er sich ja auch so ein bisschen ab, dass man das, glaube ich, erstmals in dieser Ausführlichkeit auch aus Perspektive eines Vampirs mal erlebt, diese ganze Geschichte. Also Vampire waren oft immer nur so das typische Filmmonster und es ging immer nur um die, Jungfrau im weißen Kleid, die eben gerettet werden musste und der strahlende Held, ich sag nur Stichwort Van Helsing und so weiter. Aber aus Perspektive des Vampirs, dass der eigentlich auch gar nicht mal so der Bad Boy sein muss, das hat man, glaube ich, so in dieser, auch in diesem epischen Ausmaß noch nicht erlebt. Und ich glaube, das ist der größte Pluspunkt, warum dieser Film auch von der Handlung her so gut funktioniert. Natürlich hat er fantastische Bilder, eine unfassbare Ausstattung.
Einfach auch eine Hammerbesetzung. Also, ne, Tom Cruise haben wir schon genannt, Antonio Banderas war auch noch mit. Und
Kirsten.
Bitte?
Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst, ja, die mich damals schon genervt hat und es hat nie aufgehört. Ja. Ich mag sie heute noch nicht. Kirsten Dunst, ey, aus der Hölle.
Okay, da hab ich eine andere Meinung dazu, aber das macht ja nichts.
Das ist okay. Ja, das darfst du ja.
Gut,
das wär durchaus legitim. Ich dachte auch damals irgendwie, dann habe ich angefangen, so ein bisschen die Anne Rice-Bücher zu lesen, also diese Vampirchroniken. und dachte einfach auch, dass es dem Material geschuldet ist, dass es so ein genialer Film ist. Dann kamen leider noch ein paar Verfilmungen, unter anderem Königin der Verdammten, den ich unheimlich schlecht fand und dachte, okay, es kann dann auch doch nicht an Anne Rice gelegen haben.
Nee, also nicht nur.
Da war ein gutes Team am Werk und das war tatsächlich auch, möchte ich jetzt mal behaupten, so der Film, mit dem er so richtig durchgestartet ist. Also da hat er schon 10 Jahre in Hollywood gut gearbeitet, ich glaube auch gut verdient, aber danach ging es halt so richtig rund. 94 war das, noch im selben Jahr hatte dann den nächsten Film rausgehauen, der auch einigermaßen erfolgreich war, Legenden der Leidenschaft. Du sagst, er ist einfach im Titel ein bisschen blöd gewählt im Deutschen.
Ja, ansonsten auf jeden Fall, also wenn man so so einen Titel hört, dann denkt man entweder als erstes an Rosamunde Pilcher, das ist so ein richtiger Schmachtfetzen-Titel, einfach der Name. Und man denkt an Pärchenabend. So, wir machen einen Pärchenabend mit schönen Chips und Wein und gucken gemeinsam einen Film. Und das hat der nicht verdient. Der ist nämlich echt es ist also auch eine epische Familiengeschichte. Es ist super tragisch. Julia Ormond spielt auch übrigens natürlich auch mit. Das ist dann die Frau, um die sich alles dreht, weil wie so viele dieser tragischen Geschichten, die erzählt werden müssen, da dreht sich alles um eine Frau. Und natürlich mehrere Männer und so weiter. Dadurch entsteht ja das Drama erst. Und Anthony Hopkins spielt auch mit. Also es ist ein ganz schöner Film, wirklich eine rührende Geschichte, tragisch ohne Ende und hat, so ein Feel-Good-Ding ist das. Und was mir an dem Film aufgefallen ist, ist, dass Brad Pitt manchmal zwei Synchronstimmen hat übrigens. Er hat einmal so diese Standard-Synchronstimme, die er hat, wenn er so der Coole ist oder der Trottelige, wie auch immer. Und dann hat er eine tiefe, böse Stimme, so die düstere, dunkle Stimme. Das ist übrigens die Synchronstimme, die auch Nicolas Cage und Vin Diesel sozusagen
ja, das stimmt.
Bei uns zum Leben erweckt, mehr oder weniger. Also die hat er in diesem Film und das passt dann auch zu der Rolle. Also dass er ist so dieser, sein Name heißt, er ist Tristan, heißt er, diese Figuren ist so der das schwarze Schaf eigentlich in der Familie, aber alle vergöttern ihn, weil er eigentlich so unglaublich charismatisch ist, aber auch emotional und so weiter. Also es ist ein wirklich sehenswerter Film. Also wer das tatsächlich bisher nicht geguckt hat, nur weil er den Titel doof findet, auch im Englischen ist der Titel nicht besser, der heißt dann Legends of the Fall, um Gottes Willen. Also wenn man nur aufgrund des Titels diesen Film bisher gemieden hat, dann möchte ich empfehlen, ihn dann doch mal zu gucken.
Ähnlich sieht es mit dem Film aus, der danach kam, 95 gleich, in einem der größten Filme von David Fincher, in der Seite von Morgan Freeman, Brad Pitt in 7. Das ist allerdings ein Film, der jetzt nicht unbedingt was für so ganz zarte Gemüter ist, möchte ich sagen.
Ja, ein absolut böser Film, also mit einer der bösesten Filme, glaube ich, die ich überhaupt gesehen habe. Einfach weil der, ich glaube, da kommt viel einfach durch die letzten 10 Minuten, wo das ganze Ding, ohne jetzt spoilern zu wollen, nochmal auf eine Art und Weise umschwingt, die man einfach nicht erwartet. Und der Film ist bis dahin schon so dermaßen deprimierend eigentlich.
Ja.
Und dann kommt nochmal so ein richtiger, richtig fieser Hammer. Also dadurch bleibt so ein Film im Gedächtnis und das ist eine absolute Meisterleistung, was die Regie angeht und auch Drehbuch und so weiter, die ganze Konstruktion und wie sich das aufbaut. Das ist absolut meisterhaft und auch Brad Pitt ist da natürlich sehr gut, obwohl ich sagen muss, dass mir Kevin Spacey als so was die schauspielerische Leistung angeht, einen Tick besser gefallen hat. Also der
ja,
hat mich das mehr beeindruckt.
Ja, kann natürlich aber auch ein bisschen der Rolle geschuldet sein. Aber
auf jeden Fall.
Wie gesagt, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern. 7 auf alle Fälle. Ich glaube, heute noch unter den Top 500 Filmen aller Zeiten oder sowas. Ich erinnere mich auch, viele haben den damals einfach so ein bisschen auf blauen Dunst geguckt. Einfach weil er so unheimlich erfolgreich war und ging unheimlich schockiert aus dem Kino raus.
Ja, das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, um sich diesen Film anzugucken eigentlich. Also man weiß eigentlich nichts, man denkt, ach, Brad Pitt, dann gucke ich mir den mal an. Und das steigert sich ja so schrittweise irgendwie, dieses
Ja, am Anfang denkt man einfach nur, okay, A, es ist ein Krimi, dann B, okay, es ist ein hammer-ekliger Krimi und dann wird das tatsächlich irgendwie so ein Crime-Drama. Ja, bis heute finde ich es immer noch richtig gut. Im selben Jahr kam übrigens auch ein überraschend erfolgreicher Film von Terry Gilliam, der ja nicht damit glänzt, dass er eigentlich erfolgreiche Filme macht.
Na, was den kommerziellen Erfolg angeht.
Ja, das stimmt, aber so ein bisschen hat er auch das Pech für sich gepachtet, ey, was Hollywood angeht.
Na, das liegt, ich glaube, damit teilt er das Schicksal vieler Menschen, die in Hollywood Filme machen wollen, aber eben auch irgendwie so ein bisschen ein Stück weit Künstler sind. Und nicht alle können sich oder wollen sich halt so auf so eine extrovertierte Art verkaufen wie Quentin Tarantino, was auch okay ist. Und ich glaube, dass das ist auch Terry Gilliam zumindest auch bei seinem letzten Filmprojekt ein bisschen zum Verhängnis geworden. Und noch ein anderer Fakt, also um kurz Dr. Parnassus, schöner Film, war so gut wie gecancelt, nachdem eben leider der Hauptdarsteller nach Hälfte der Dreharbeiten verstorben ist. Das war natürlich tatsächlich Pech. Aber 12 Monkeys, auch ein Film, der, wenn man, selbst wenn der heute rauskäme, auch würde man sagen, was zum Henker ist das? Ja. Wer schreibt sowas? Wer denkt sich sowas aus? Also es ist tatsächlich ein Wunder, dass der es geschafft hat, den auch so unfassbar groß besetzt zu realisieren, in dieser Art, in dieser Form, wie 12 Monkeys jetzt auch rausgekommen ist. Nämlich dieser Look allein schon, dieses Schmutzige und Dreckige, was bei Terry Gilliam oft also wie so eine Art Markenzeichen ist. Also unfassbar, und dazu diese sehr verworrene Geschichte, die dann aber sich sehr, sehr gut aufdröselt auch zum Ende. Also man bleibt nicht in der Luft hängen irgendwie. Und da spielt Brad Pitt ja tatsächlich einen völlig ausgeflippten Typen.
Oh ja.
So hat man den davor auch nicht mehr erlebt. Danach gab es nochmal so ein, zwei nette kleine ähnliche Rollen, aber so in dieser Intensität und Konsequenz auch hat man Brad Pitt nicht mehr gesehen. Also das war tatsächlich der Hammer.
Er
spielt so, dass man ihn eigentlich fast gar nicht erkennt. Also man sieht sein Gesicht und denkt sich ja eigentlich, der sieht schon aus wie Brad Pitt, aber eigentlich ist er es nicht.
Das kann doch nicht Brad Pitt sein. Ja. Also ich muss auch sagen, wenn man mal so um Ranking geht, da gibt es ja die zwei großen Namen Hollywoods, Bruce Willis und Brad Pitt bei 12 Monkeys. Und ich glaube, Willis hat da im Vergleich ein bisschen schlechter abgeschnitten, einfach weil er noch ein bisschen mehr seinem Action-Helden-Image treu bleiben musste, was er irgendwie in Die Hard aufgebaut hat. Ich glaube einfach, man ist begeisterter irgendwie von Brad Pitt da irgendwie rausgegangen. Weiß ich nicht, ist so mein Einschätzen.
Na, ich finde auf jeden Fall, dass Bruce Willis da sehr, sehr mutig war, diese Rolle auch so zu spielen. Also eben nicht jetzt sich die eine Pistole zu schnappen, die auf wundersame Weise niemals nachgeladen werden muss, und dann einfach mal aufzuräumen, was an bestimmten Stellen im Film durchaus hätte passieren können, sondern dass er da wirklich auch sehr diszipliniert bleibt. Also das war auch gerade für Bruce Willis damals, in der Zeit, war das auf jeden Fall mutig.
Ja, aber ich glaube, genau das hätten alle von Bruce Willis erwartet. Dass er sich halt jetzt die nächstbeste Wumme schnappt, irgendwie sich
genau.
Den Körper frei macht und da mal ordentlich durchmoscht.
Ja, aber ich bin trotzdem froh, dass er das so nicht gemacht hat. Also weil das hätte, glaube ich, den Film kaputt gemacht.
Oh ja. Ja, Mensch, und aus dem Bruce Willis ist ja dann auch im Nachhinein noch was geworden. Also hat ja die richtigen Entscheidungen getroffen, ne?
Die beiden haben sich ja nochmal getroffen, aber eher indirekt, fällt mir da gerade ein. Also die haben auf jeden Fall nochmal in einem Film, der mir spontan einfällt, zusammengespielt, und zwar bei Ocean's 12.
Das stimmt,
Aber sie treffen nicht aufeinander. Aber da spielt Bruce Willis auch nicht John McClane, sondern er spielt sich selbst. Und das ist übrigens ganz nebenbei. Aber wir kommen ja zu den Oceans-Filmen sicherlich später noch.
Ja, gut. Und bei den Oceans-Filmen ist es ja so, da musst du ja tatsächlich nicht viel machen, um da irgendwelche Hollywood-Verbindungen aufzubauen. Denn die Oceans-Filme haben ja so ziemlich alles abgegrast, was Rang und Namen hat in Hollywood. Also das war ja tatsächlich schon...
Ja, aber das macht so cool.
Absolut. Also,
es ist doch jetzt... Eigentlich ist es total billig, aber dass sie das einfach machen, das fetzt. Also,
ja,
sehr schön. Was kam denn, ich hab keine Liste sozusagen vor mir, was kam denn nach 12 Monkeys?
Nach 12 Monkeys kam direkt im Vorjahr ein Film, von dem ich weiß, ich habe ihn gesehen, aber die Story habe ich echt nur noch so halb auf dem Kasten. Sleepers.
Ja.
Eine Gangster-Crime- Law-and-Order-Drama. Das im Problemviertel New Yorks spielt, in Hell's Kitchen, was auf mehreren Zeitebenen spielt. Ne? Wir haben gerade schon mal ein bisschen drüber geredet. Also Brad Pitt ist einer von ein paar Jungs, die in Hell's Kitchen aufgewachsen sind, eben in diesem Problembezirk mit den ganzen Verbrechen, mit den ganzen Banden, die dort aktiv sind, dort auch unheimlich Dramatisches erlebt haben. Und dann als ja doch mehr oder weniger erfolgreiche junge Erwachsene zurückkommen. Einer von denen ist, glaube ich, sogar Anwalt, sind sogar mehrere Anwälte und eben die ein Verbrechen, was in der Vergangenheit an ihm begangen wurde, aufräumen wollen, dann natürlich wieder mit dieser ganzen Bandengeschichte in Kontakt kommen.
Ja, also so in der Art habe ich ihn auch im Gedächtnis, sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber es war sehr intensiv, so ein Brocken war das auf jeden Fall. Also,
ich habe ihn auch tatsächlich nur einmal gesehen und hatte dann gar nicht das Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen. Also ich habe ihn auf DVD noch zu Hause stehen. Vielleicht gucke ich mir das lieber jetzt tatsächlich im Nachhinein nochmal an, aber so einen bleibenden Eindruck hat er tatsächlich nicht hinterlassen.
Was er, glaube ich, nicht verdient hat. Ich glaube, der ist gut. Der also, ist ein sehenswerter Film, auf jeden Fall. Aber aus irgendeinem Grund kriegen wir es beide nicht mehr so richtig hundertprozentig zusammen gerade. Deswegen will ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also Brad Pitt spielt mit. Und Robert De Niro, das weiß ich auch.
Ja, das stimmt. Dann kamen zwei Filme, die habe ich ebenfalls gesehen. Und auch von beiden bin ich wieder kein großer Fan. Vom einen noch mehr als vom anderen. Vertrauter Feind.
Oh.
Der im Fernsehen tatsächlich hoch und runter gespielt wird.
Der ist super.
Brad Pitt an der Seite von Harrison Ford. Findest du den super?
Ich mochte den sehr. Also,
ich finde den so belanglos, ohne Spaß.
Echt? Ja. Ich fand es gerade schön, dass diese zwei doch recht unterschiedlichen Schauspieler auch so dermaßen unterschiedliche Figuren spielen können. Und ich muss dazu sagen, dass ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, total beeindruckt, jetzt in jeder Form beeindruckt war von dieser ganzen RAF, hätte ich fast gesagt, IAA-Sache bin, dass ich also überhaupt insgesamt sehr wenig wusste, nur über diesen Konflikt, was da überhaupt los ist, nach wie vor irgendwie. Und das, also der Rahmen der Geschichte, den fand ich total spannend. Das hat mich total geflasht damals. Also es gibt auch gleich bei dem Film zur Eröffnung so eine Häuserkampfszene irgendwie in Dublin, die super intensiv ist. Oder mir kam sie damals so vor, jedenfalls, also richtig, eine richtig böse, harte Szene zum Anfang gleich. Und also wie gesagt, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und und ich mochte dann auch am meisten eigentlich die Szenen, in denen die aufeinandertreffen, ohne dass jetzt also der Harrison Ford weiß, wen er da vor sich hat. Also es nur ganz kurz, es geht darum, dass ein IAA-Terrorist nach Amerika, in die USA reist, um dort Raketen zu kaufen, um dann Polizeihubschrauber abzuschießen. Und da gibt's natürlich ein paar Verbindungsleute in den USA und er kommt sozusagen offiziell als Gastarbeiter rüber und darf bei einer irischen Familie wohnen. Und das ist die Familie eines Polizisten und der wird wiederum von Harrison Ford gespielt. Also eigentlich sind sie Freunde, aber eigentlich sind sie ja Gegner und so weiter. Also Moral spielt eine ganz große Rolle und auch so ein Stück weit Respekt und Ehre natürlich auch und Ideale, denen man sich verschreibt, denen man mehr oder weniger blind folgt, aber dann doch oft feststellt, dass das vielleicht doch der falsche Weg ist. Also ich mochte den Film sehr.
Ja, ich mochte ihn nicht. Und noch weniger mochte ich, und da können jetzt viele sagen so, what? Bist du denn bescheuert? Ich mochte tatsächlich 7 Jahre in Tibet nicht.
Ja, ich auch nicht.
Der Mädchenfilm schlechthin.
Ja.
Ne? Also immer wenn du Brad Pitt sagst, dann kommt irgendwo ein Girl und sagt, ja, und das war total vor meiner Zeit, aber 7 Jahre in Tibet habe ich geliebt. Nein, es war nicht vor meiner Zeit und ich habe 7 Jahre in Tibet gehasst.
Ich habe den sogar im Kino gesehen, ja. Prinzipiell kann man da auch nicht sagen, dass es jetzt durchweg ein schlechter Film ist, aber irgendwie fehlt was. Der hat ja dieses super bombastische Panorama und auch so ein episches Ding wieder. Aber irgendwie kriegt er nicht die Kurve. Also irgendwas ist komisch an diesem Film. Ich kann das gar nicht so richtig sagen.
Ich find ihn halt trotz dem ganzen Schmus, ne, und Er ist halt gewollt, emotional, aber ich finde ihn total glatt und fast wie in Folie verpackt erzählt. Ja. Also der packt mich halt in keiner Sekunde, ne? Was viele halt sagen, irgendwie so, ach ja, und das ist alles so dramatisch und ne? Mhm. Und der kleine Kaiser und der Heinrich Harrer und ja und Nazis und
ja.
Ach Gottchen, ne?
Er spielt einen Nazi.
Wahre Geschichte und ja, aber dann macht es doch auch bitte schön. Und ich meine, irgendwo haben sie es ja auch schön gemacht. Ich meine, das Ding war auch irgendwie ein ganz heißer Oscar-Film, aber mich hat er einfach nicht gekriegt. Also was soll ich dazu noch groß sagen?
Na, ich glaube, ein Stück weit fehlt auch ein bisschen die kritische Beleuchtung dessen. Also das ist versteckt sich hinter dieser schönen Ästhetik, hinter der schönen Landschaft und hinter diesem Drama und so weiter. Also dieses zuckersüße Drama. Und ich glaube, so ein bisschen kritischer hätte er vielleicht sein müssen, dann hätte das schon wieder ganz anders ausgesehen. Aber naja, auch ein Film, der oft im Fernsehen kommt übrigens.
Ja, ja, immer wieder zu den Feiertagen.
Ja, ist so ein Privatsender-Weihnachtsfilm fast schon.
7 Jahre in Tibet.
Erst Titanic und dann 7 Jahre in Tibet.
Ja, ne, dann hast du ja einen Abend rum.
Ja, mehr oder weniger.
Wunderbar. Danach kam auch nochmal ein echter Mädchenfilm, und zwar Rendezvous mit Joe Black. Brad Pitt in der Rolle des Tods.
Ich mochte den aber auch.
Den mochte ich tatsächlich auch. Also der war okay.
Der hat so einen schönen langsamen Stil, der geht ja über 3 Stunden auch. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, meine Güte, wie lang kann ein Film überhaupt sein? Das war mir neu bis dahin. Und mittlerweile ist das ja was anderes, aber ich mochte, dass der so langsam und erzählt und sich so viel Zeit lässt, auch die Figuren zu entwickeln.
Und vor allem ohne zu nerven, weil du kriegst relativ schnell spitz, worauf es hinauslaufen wird. Ja. Was sich hinter der ganzen geheimen Rolle des Joe Black und der in sich gekehrten Rolle des Joe Black verbirgt, aber es nervt nicht, ne? Dieser Moment kommt und auch sich die Story weiterentwickelt. Es ist einfach schön zu beobachten und angenehm zu gucken. Er nervt, finde ich, zu keiner Stelle.
Ja, und auch hier wieder Anthony Hopkins in so einer Art Vaterrolle, die ihm aber extrem gut steht, muss ich sagen. Also vor allem auch in dem Film passt das total gut. Und noch viele andere Schauspieler, deren Namen ich immer nicht weiß, die man aber immer mal wieder sieht. Zum Beispiel, ich hoffe, ich komme jetzt drauf. Auf jeden Fall der unliebsame Schwiegersohn. Es wird auch von jemandem gespielt, der auch zum Beispiel bei später dann bei der Neuverfilmung von Dawn of the Dead mitspielt. Also dann immer so komische Nebenrollen hat er dann nur noch. Genau wie die Frau, die übrigens auch ein völlig frisches, unverbrauchtes Gesicht hatte. Also damals gab es so typische Frauenfiguren in Filmen und man konnte es nicht mehr sehen und die sah so normal aus, so sympathisch und süß.
Die meisten davon waren übrigens Meg Ryan.
Ja, genau. So in dem Stil. Hat mir überhaupt nicht zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Aber die war irgendwie niedlich und süß.
Ja,
und
Claire Forlani.
Ein Name, den ich mir wahrscheinlich niemals merken werde, aber auch die taucht immer mal wieder auf in so kleineren, netten Rollen. Und auch die Schwester von ihr in dem Film, wo habe ich die denn das letzte Mal gesehen? Die spielt auch immer mal wieder mit. Die hat, zum Beispiel haben wir neulich über Der Nebel gesprochen, da hat sie diese religiöse Fanatikerin zum Beispiel gespielt und so weiter. Also ein sehr schöner Film, auch absoluter Schmachtfetzen, aber es hat seine amüsanten Punkte, es hat seine rührseligen Punkte und funktioniert total gut. Also wie gesagt, ich habe den, glaube ich, als so spät pubertierender, weiß nicht, 14, 15-Jähriger oder was gesehen und fand ihn gut. Er hat mir gefallen.
Danach kamen 2 Filme, die mir unheimlich gut gefallen haben, auch heute immer noch gefallen, die ich auch beide regelmäßig immer mal wieder gucke, und zwar waren das 99 Fight Club und 2000 direkt danach Snatch, Schweine und Diamanten.
Ja.
Auch 2 unterschiedliche Rollen, ne, wie sie nicht unterschiedlicher sein können, aber absolut großartig. Also Fight Club gehört, glaube ich, zu meinen 10 Lieblingsfilmen. Wenn ich mal eine Liste von 10 machen müsste. Und wow, das ist der Grund, warum ich jetzt immer noch Where Is My Mind von den Pixies liebe, warum ich Helena Bonham Carter über alles liebe. Großartiger Film.
Ja, auch wieder David Fincher, der sich in diesem Film sozusagen, finde ich, eigentlich noch mehr austobt als in 7, also gerade was so den visuellen Stil angeht. Ja. Also der nimmt ja auch Formen an, die man am Anfang überhaupt nicht erwartet. Das fängt ja, also der schwingt ja auch mehrfach um, dieser Film, und ändert seinen Stil auch komplett. Und das alles wird eben nur getragen durch diese beiden Hauptrollen, Edward Norton und Brad Pitt, die sich da in diesem Fall überhaupt nichts nehmen gegenseitig. Also die sind für mich beide absolut fantastisch in dem Film.
Ja.
Lustig, ohne was zu spoilern, das bedeutet nochmal was irgendwann.
Oh ja, das stimmt wohl. Aber auch da, wo du schon sagst, auch einfach das Visual Design, was ich finde, was da eine unheimlich große Rolle spielt, und das muss man ja normalerweise über große Science-Fiction-Sachen sagen oder über Fantasy eben oder so, aber da macht es einfach so viel der Stimmung aus und du merkst es einfach nicht. Aber dieser dreckige, kaputte Stil, dieser ja, allein das Haus, wo Tyler Durden und wie heißt er denn eigentlich, der andere?
Das habe ich tatsächlich vergessen.
Man kann sich tatsächlich nur...
Hatte der einen Namen?
Tyler Durden. Nee, stimmt. Er hatte, glaube ich, gar keinen Namen. Das war es nämlich. Der hatte keinen
Namen. Du kannst ja mal schnell gucken, ob in den Credits... Da müsste das ja eigentlich... Müsste ja stehen, ob er einen Namen hat. Aber ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Und das wäre auf jeden Fall lustig.
Er ist tatsächlich nur the Narrator. Also der Erzähler. Ja,
der hat nicht mal einen Namen. Ja. Sehr interessant. Auch das ohne zu spoilern, sehr interessant. Das geht mir jetzt was auf.
Ne? Jetzt im Nachhinein versteht man es nochmal. Ja, aber ich fand, das war einfach unheimlich stimmig. Und das hat ja im Prinzip dann auch nochmal dieses Grundthema des Films. Also irgendwie ne? so eine Zerrissenheit, so eine Kaputtheit, so eine kaputte Welt irgendwie. Hat das unheimlich gut wiedergespiegelt. Und es ist einfach so, du wirst einfach von dem optischen Stil dieses Films so in die Welt reingezogen und so gefesselt und so gebannt. Wahnsinn. Toll.
Ja, hat man so in der Form vorher auch einfach noch nicht gehabt, noch nicht erleben können. Interessant ist, obwohl das alles so kaputt ist und sehr hart ist, ist es kein deprimierender Film. Also auch dieses
Kunststück
ist Fight Club gelungen, dass man auch jetzt nicht, also anders als bei Splatterfilmen, wo man, wenn man entsprechend veranlagt ist und in der richtigen Stimmung ist, durchaus auch über die härtesten Gewaltszenen herzhaft lachen kann, wenn es eben in der richtigen Kontext auch ist. Also auch nicht so ist Fight Club. Der hat Gewaltszenen, explizite Darstellung, aber es ist eben nicht diese Art von Amüsement, sondern irgendwie hat das auch so eine Lockerheit und es ist auch so rund gegen Ende hin. Also man geht mit einem grundweg positiven Eindruck aus diesem Film raus, obwohl der es ist echt ein Wahnsinn eigentlich.
Ja, das Lustige ist wirklich, du denkst irgendwann mittendrin, okay, dieser Film hat dich echt total zerstört und du wirst da rausgehen mit einem tief hängenden Kopf und das denkst du dann auch fast noch bis zum Ende und die allerletzte Szene, wirklich die allerletzte Einstellung ist wirklich so ein Yes-Moment, wo du irgendwie sagst, so, das hat echt alles nochmal gut gemacht und dann ganz am Ende sieht man, glaube ich, sogar noch einen Riesenpimmel. Aber nur, wenn man das natürlich Bild mal anhält.
Ja, selbstverständlich. Ohne den geht's nicht. Also das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum David Fincher das dann auch gemacht hat. Also ich glaube, eine der Bedingungen, warum David Fincher sich bereit erklärt hat, dieses Werk zu verfilmen, war, glaube ich, der Pimmel am Ende. Das muss einfach sein.
Okay.
Ist ja logisch.
So ein Jahr.
Trotzdem möchte ich eine Zeit lang keine Pilzsuppe, mochte ich eine Igitt. Zeit lang keine Pilzsuppe mit Sahne. Also.
Wow. ja, wir machen gleich schmackhaft weiter. Snatch, Schweine und Diamanten.
Die Unterschiede in der Rolle, warum die so unterschiedlich sind, liegen sicherlich auch, weil die Regisseure so unterschiedlich sind. Guy Ritchie, der...
Ein Rockstar unter den Regisseuren. Machst du nichts.
Der hier sein Stil, den er so ein bisschen mit, wie hieß der Vorgänger? Bube, Dame, König, Gras, genau. Den er da schon so ein bisschen angefangen hat, hat er ja hier sozusagen zur Vollendung gebracht. Also dieses völlig ausgeflippte, aber trotzdem super coole, im Gangster-Metier angelegt. Oft wurde es, glaube ich, auch mit Tarantino natürlich verglichen. Aber also im Vergleich zu Guy Ritchie, vor allem zu Snatch, ist Tarantino bisher relativ brav gewesen, so was so den Ausgeflipptheits- Grad angeht.
Ja, vor allem unlustig, muss man sagen. Also ich fand Snatch bedeutend witziger als jeden Tarantino-Film.
Das ist es. Und es gibt auch, der hängt sich auch so schön auf an so kleinen, netten Szenen. Also eine der witzigsten Szenen, bei der ich jedes Mal mich halb tot lache, ist in der sehr korpulente schwarze Fluchtwagenfahrer versucht, aus seinem viel zu kleinen Auto auszusteigen. Es ist zum Schießen, das ist der absolute Hammer. Und solche kleinen Szenen gibt's ja zuhauf in diesem Film. Und natürlich auch Brad Pitt als völlig verwahrloster, offensichtlich strunzdummer Gypsy da irgendwie, der aber leider Gottes nur mal der beste Bareknuckle-Fighter der Welt ist.
Der auch die Hälfte der Zeit überhaupt nicht zu verstehen ist. Weil er einfach so nuschelt. Stimmt.
Da übrigens auch mein absolutes Lob an die Synchronisation, weil die ist vor allem in den Dialogszenen mit Brad Pitt extrem gut gelungen. Also,
oh ja.
wenn man sich da das Original anguckt, im Original anhört, dann ist das kein jetzt himmelweiter Unterschied. Also das hat der Synchronsprecher extrem gut eingefangen, dessen Namen ich mir nicht merke. Warum merkt man sich keine Namen von Synchronsprechern, aber man merkt sich die bescheuertsten Namen von Schauspielern?
Tja.
Warum kann man sich einen dreistöckigen Namen wie Helena Bonham Carter merken, aber nicht wie der Sprecher von Brad Pitt heißt? Das sind Rätsel des Lebens. Ja, Snatch, übrigens auch Jason Statham, der ja so ein bisschen so am Anfang zumindest der Stammschauspieler von Guy Ritchie gewesen ist, der auch bei Mean Machine und auch eben bei Bube, Dame, König, Gras schon mitgespielt hat, auch in einer etwas ausführlicheren Rolle, die ganz und gar nicht dem entspricht, was Jason Statham heutzutage so macht. Also er hat eher so eine Art, na, fast schon intellektuellen Typen gespielt, der sich überhaupt nicht gerne prügelt und in seinem Anzug gerne rumfährt und Milch trinkt oder sowas. Also
ja, Milch, genau. Ja,
auch sehr interessant. Türkisch, genau. 5 Minuten Türkisch. Sehr schön. Also Snatch, sehr, 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 sehr gut. Ein sehr, sehr schöner, völlig ausgeflippter Film.
Und übrigens auch, das muss man auch nochmal sagen, wie bei vielen Guy Ritchie-Filmen, ein außerordentlich guter Soundtrack.
Ja, auf jeden Fall. Aber das trifft ja auch auf Fight Club zu. Also,
oh ja, was, oh ja.
Aber selbst im Vergleich ist Snatch nicht halb so ausgeflippt wie Fight Club. Oder anders ausgeflippt?
Anders ausgeflippt. Also Fight Club ist halt wirklich, es hat halt so diese Mindfuck, diesen Mindfuck-Faktor. Und Snatch ist da einfach eher so, hat halt diese herzerwärmenden Lacher zwischendrin.
Wo man ja, irgendwie sagt, auf jeden so, Fall.
Bah. Also selbst irgendwie, wenn du da siehst, irgendwie der fette Gangsterboss verfüttert seine Rivalen an die Schweine irgendwie und du denkst so, was ist los?
Ja.
Und
der wird übrigens, dessen Namen habe ich mir gemerkt, der wird übrigens von Rainer Schöne synchronisiert. Das ist die Stimme in den letzten Jahren von Willem Dafoe und gewesen und auch in Star Wars Episode 3 hat er die 2-3 Sätze gesprochen, die Darth Vader da von sich gibt, auch das unsägliche Brüllen. Das war Rainer Schöne. Das nur mal, die Ehre ist wieder hergestellt.
Willem Dafoe.
Genau.
Es tut mir leid, ich habe Willem Dafoe sehr geschätzt. How I Met Your Mother hat es für mich zerstört.
So ein bisschen schon, oder?
Oh ja. The Mexican war ein Film, der mittelmäßig erfolgreich war, muss ich sagen. Kam dann im nächsten Jahr, 2001. Brad Pitt und Julia Roberts sind schon wieder gangstertechnisch unterwegs, diesmal aber eher auf die Gangster-Romance-Schiene.
Ja, ne? Und auch eher so unfreiwillig, trottelig so ein bisschen. Da habe ich, glaube ich, Brad Pitt das erste Mal so ein bisschen so diesen unbedarften, trotteligen Typen spielen sehen. Von Gore Verbinski ist der Film übrigens.
Tatsächlich, ja.
Und hat so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an Desperados erinnert, an Robert Rodriguez so ein bisschen. Und das war, glaube ich, auch durchaus beabsichtigt. Und was dieser Film auch noch hat, ist ein sehr, sehr schöner, denkwürdiger Auftritt von James Gandolfini, der übrigens letzte Woche verstorben ist, plötzlich und unerwartet. Also auch aus diesem Grund. Und abgesehen davon gibt es echt ein paar schöne, auch sehr lustige Szenen und entbehrt auch an passenden Stellen nicht einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also auch das kriegt der Film ganz gut hin. Und es war ein relativ kleines Projekt, das weiß ich auch noch, dass sehr viele Leute überrascht waren, dass Julia Roberts da überhaupt mitgespielt hat, weil das Budget, das lag weit unter dem, was Julia Roberts normalerweise als Gage
eigentlich alleine kriegt. Verdient, ja.
Und ja, die macht da einen sehr guten, soliden Eindruck. Also jetzt kein Meisterwerk, aber trotzdem irgendwie schön. Also tatsächlich unerwartet sehr schöne Dialoge zwischendurch. Also auch eine Tiefgründigkeit, die man da nicht erwartet.
Ja, also das ist, ich glaube, der hat auch genau den Ruhm abgekriegt, der dem Film gebührt. Also es ist jetzt kein Meilenstein auf dem Hall of Fame irgendwie der Filmgeschichte, ja. Aber es ist total solide Unterhaltung und macht Spaß, ist schön. Ist toll besetzt, eben toll gespielt. Ich meine, was willst du auch mit einem Team aus Brad Pitt und Julia Roberts falsch machen?
Eigentlich geht das nicht, aber was so Namenskombinationen und so weiter angeht, bin ich ja jetzt letzte Woche eines Besseren belehrt worden.
Oh ja, da war's
Abgesehen davon weiß ich aber seit The Mexican, was das coolste Auto der Welt ist, nämlich Ein El Camino.
Ich finde ja immer noch ein fliegender DeLorean ist nicht zu schlagen.
Okay, okay. Aber auf Platz 2 ist auf jeden Fall der El Camino.
Und dann kommen wir auch gleich zu einer Reihe, die können wir gleich mal im Ganzen, glaube ich, abhandeln. 2001 hat sie dann auch begonnen. Und da haben sich dann auch aber später Brad Pitt und Julia Roberts wieder getroffen, und zwar in der Oceans-Reihe.
Ja, von Steven Soderbergh übrigens, der mit den Oceans-Filmen so zwei Genres bedient, die man vorher von ihm nicht kannte, nämlich einmal natürlich die Komödie. Also hat er auf jeden Fall einen sehr komödiantischen und lockeren Ton. Und natürlich den Heist-Film, oder sagt man Heist?
Ich glaube, Heist, keine Ahnung. Ich musste, letztens bin ich mal drauf gestoßen, musste erstmal gucken, was das heißt. Seitdem weiß ich es auch. Aha, okay. Also dieses typische, wir planen und begehen dann mal einen großen Bruch.
Ja, und also ich glaube, die Story von Ocean's 11 kann man auf jeden Fall... Eigentlich ist das sehr oberflächlich und sehr vorhersehbar alles, aber die Art und Weise, wie das umgesetzt ist und dieses Lockere, diese coolen Sprüche und diese Selbstironie, die da eigentlich ständig kommt, ja. Die vor allem von George Clooney getragen wird, der mir in dem Film unfassbar gut gefällt. Also der macht einen so dermaßen sympathischen Eindruck in diesem Film, dass ich glaube, ich würde ihn sofort, weiß nicht, vielleicht würde ich ihn sogar umarmen.
Ich dachte, also, jetzt kommt heiraten oder sowas, aber okay.
Nee, um Gottes Willen, so weit geht's nicht. Also wenn ich Daniel Ocean irgendwann mal über den Weg laufen sollte, dann würde ich ihn umarmen.
Dann sagst du, coole Socke, alles richtig
auf jeden
gemacht.
Fall. Und Brad Pitt etabliert da was, also das hatte ich neulich gelesen, das ist sehr lustig. Also es gibt einen Grund, warum er in diesem Film ununterbrochen am Spachteln ist. Also man sieht ihn immer, wie er irgendwelches ekliges Fastfood in sich reindrückt. Und das hatte er sich überlegt, dass er damit so eine Art Image-Kampagne starten wollte, dass er zeigen wollte, auch Hollywood-Stars, die super gut aussehen und beliebt sind, auch die essen Fastfood oder sind normale Menschen, wie auch
Ach
immer.
Ja.
Das ist so ein komischer Running-Gag geworden, der aber eher das genaue Gegenteil bewirkt hat. Also es ist sau lustig einfach nur. Also ab der ersten Szene in Ocean's 11 sieht man, wie er da steht und irgendwas isst. Und es wird immer ekliger. Und auch das wird wiederum im zweiten Teil Ocean's 12, der mir insgesamt von der ganzen Reihe übrigens am allerbesten gefällt, was die Sprüche angeht und so weiter.
Ja, das stimmt.
Das wird das sogar nochmal auch sehr ironisch aufs Korn genommen, indem irgendwelche Überwachungsfotos von Rusty, so heißt Brad Pitt in dem Film, von Rusty gezeigt werden und die Polizistin, die seine Ex-Freundin ist, sagt, ah, das Bild gefällt mir am besten, Dieb mit Eis hinter Baum und so weiter.
Also, ja, und dann gab es noch den dritten Teil, Ocean's
der war doof.
13, ja, wo dann auch die Reihe so ein bisschen, wo man dann froh war, dass es auch ad acta gelegt haben, der war auch nicht, also schlecht war er nicht, aber du hast einfach das zu oft dann schon gesehen. Ich meine, gut, was willst du da auch noch viel anders machen? Ne, du hast halt die liebgewonnenen Halunken, dann kommen immer noch ein, zwei neue Rollen dazu, ein paar gehen weg. Aber okay, ne, da haben wir halt wieder das typische Triple gemacht, irgendwie, was jetzt selbst die Kollegen mit Hangover geschafft haben. Wo, ein Film, wo ich dachte, dass ich niemals da irgendwie eine Fortsetzung etablieren kann. Gucke an, doch.
ja.
Kann man jetzt bei der Oceans-Reihe auch, kannst du zusammen nehmen, es ist immer noch gut.
Was auch so fast schon mittlerweile den Gesetzmäßigkeiten von Trilogien entspricht, ist, dass der zweite Teil eben auch speziell bei der Oceans-Reihe so ein Ausreißer war. Also der geht ja völlig neue Wege, also das Szenario ist ja ganz anders. Plötzlich sind wir in Europa, es geht gar nicht mehr um diesen einen Coup, der gedreht werden muss. Es ist eine ganz andere, neue Situation. Und es gibt plötzlich auch einen ganz merkwürdigen Antagonisten, der aber eigentlich auch irgendwie sympathisch ist. Also das war also im ersten Film alles völlig klar definiert. Da gab es den Bösen oder der Widerpart, der muss fertig gemacht werden. Und der wurde natürlich auch so dargestellt und gespielt von Andy Garcia übrigens. Sehr, ja. Sehr schön und sehr gelungen. Und das war plötzlich im zweiten Teil alles nicht mehr. Also da hat man tatsächlich was Neues, Frisches ausprobiert und es funktioniert meiner Meinung nach auch am allerbesten. Aber auch nur, weil man eben vorher den ersten Teil gesehen hat. Also
ja, und irgendwie musste es ja auch fortgesetzt werden, denn es sollte ja nie wieder ein Bruch gemacht werden. Ne? Es sollten ja alle ausgesorgt haben und es sollte ja das Ding gewesen sein, was selbst die eigentlich verrentneten Schurken, ne, jetzt nochmal auf den Plan gerufen hat. Irgendwas musste da ja nochmal kommen.
Genau, und ja, tatsächlich hätte man sich den dritten Teil dann komplett sparen können, aber da waren dann, da ging es vielleicht nicht.
Ja, das Gesetz von Hollywood ist tatsächlich, auf zwei Beinen kannst du nicht stehen. Ne?
Eben. Weiß ja jedes Kind. Deswegen werden ja auch gerne mal noch ein vierter Teil hinterhergeschoben oder so. Ja, wie auch immer. Also auch bei den Oceans-Filmen sind ganz, ganz großartige Musik, ist ganz großartige Musik zu hören. Also toller Soundtrack. Ja. Und sehr schön eben auch hier, dass Steven Soderbergh diesen nüchternen Stil, also den er, so wie ich das sehe, ist er hauptsächlich ein Handwerker und gar nicht unbedingt ein Künstler. Aber das, was vorher eben in irgendwelchen Thrillern funktioniert hat, also vom Stil her genauso gut auch bei einer Komödie funktionieren kann, weil das eben einfach von den Figuren abhängt, die total super geschrieben und ausgearbeitet und dann eben durch die Darsteller auch super gut mit Leben gefüllt sind. Also auch Handwerker können sozusagen überraschen.
Was Schönes machen. Naja, klar. Ja. Also ich sag mal, wenn mir jemand einen Tisch hinstellen soll, dann würde ich im Zweifelsfall auch lieber auf den Handwerker vertrauen und nicht auf den Künstler. Ja. Ist ja manchmal so. Ne? Also manchmal ist ja einfach funktional auch das Bessere. Dann wurde es ein bisschen stiller um Brad Pitt. Fast 3 Jahre lang hat er ein bisschen was im Fernsehen gemacht. Tatsächlich ist er auch in einer Folge Friends irgendwie nochmal aufgetaucht und hat sich auch mal in der Synchronisation probiert und dann 2004 ist er zurückgekommen und zwar mit einem Historienschinken sondersgleichen, und zwar mit Troja, der großartig. Mich ja im Kino total überrascht hat, weil ich glaube, ich wollte ihn gar nicht sehen, ich habe ihn dann doch irgendwie, weil alle drüber gesprochen haben, habe ich mir dann doch mal angeguckt und fand Troja im Ganzen irgendwie großartig. Also das haben die wirklich gut gemacht, also dafür auch, dass man Ich weiß gar nicht, war das schon die große Welle der Historienfilme oder kam die erst später? Ich weiß es nicht.
Es kam so ein paar in der Dreh. Ich weiß, es gab irgendwie mit Colin Farrell auch noch irgendwie Alexander.
Es gab noch Alexander, dann gab es noch einen mit
Gladiator war, glaube ich, auch so.
Ich glaube, Gladiator war der Film, der alles so ein bisschen losgetreten hat. Es gab dann noch einen mit Angelina Jolie, war das Alexander?
Genau.
Da gab es aber dann irgendwie auch nochmal irgendwas später, keine Ahnung. Also es gab viel, was irgendwie nicht so gut geglückt ist, aber Troja war toll, hatte auch eine tolle Besetzung neben Brad Pitt. Also Brad Pitt war ja da mit Abstrichen erstmal so der große Antagonist.
Ja, sozusagen. In dem Film hat er übrigens seine düstere Stimme wieder gehabt. Ja,
natürlich. Er war der der Heldenkämpfer der Gegenseite, Achilles hat er gespielt.
Achilles, ganz genau. Da gibt's am Anfang relativ schön diese Szene, wo da irgendwie die zwei Armeen sich irgendwie dann auf dem Schlachtfeld treffen. Damals lief das so ab mit den Kriegen. Die haben sich nicht einfach irgendwie in die Städte gemacht und dort alles kaputt gebettelt.
Nee, man hat natürlich verabredet. Auf den anderen gewartet, genau.
Genau, und da ging es darum, da gab es wohl damals auch noch den Brauch, dass wohl der Kampf und die Schlacht, bei der natürlich Tausende von Menschen sterben könnten, die hätte man vermeiden können, wenn die zwei stärksten Kämpfer, die man auswählt, gegeneinander kämpfen und der Gewinner, die Gewinnerseite ist dann halt diejenige, die die Schlacht auch gewonnen hat. Und da gibt's diese sehr lustige Szene, das ist zum Einstieg einfach total genial, das so locker auch zu machen, dass eben diese zwei Armeen aufeinandertreffen und die schicken ihren riesengroßen Hünen da irgendwie raus, der sieht super böse und brutal aus.
Naja, so glatzköpfig, schwitzend und so weiter.
Und der andere ruft einfach nur ganz locker Achilles. Achilles, hallo Achilles, und Achilles ist natürlich nicht da.
Irgendwo rotzbesoffen mit ein paar Frauen im Zelt.
Genau, der kommt einfach zu spät zur Schlacht und dann kommt er da verkartet an und ist total scheiße drauf und macht natürlich in einem der coolsten Moves, die man überhaupt, glaube ich, jemals in irgendeinem Film gesehen hat, macht er diesen Hünen einfach platt. Und damit ist völlig klar, die Karten liegen auf dem Tisch, wer Achilles ist und was das für ein Typ ist. Und dass der dann im nächsten Atemzug dann auf Troja losgelassen wird, ist natürlich klar, wo das hinläuft.
Ja, und warum? Weil Orlando Bloom wieder mal die Frau von jemand anderem snacken musste. Ne, das ist die altbekannte Geschichte, Paris verliebt sich in die schöne Helena, die ja eigentlich mit Menelaus liiert ist und entführt sie nach Troja und dann geht es aber richtig ab.
Ja, Odysseus wird übrigens gespielt von Sean Bean. Ich glaube, das ist einer der wenigen Auftritte Sean Beans, in denen er mal nicht vor Ende der Ablauf der Spielzeit des Films irgendwie verstirbt.
Ja, er hat aber gefühlt auch nur 3 Sätze zu sagen.
Ja, reicht in dem Fall auch. Es gibt ja, Odysseus ist ja nochmal extra irgendwie so ein Riesending. Und was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ja, Orlando Bloom. Ich glaube, der taut in dem Film erst so richtig auf, als er endlich Pfeil und Bogen in die Hand kriegt, oder? Und dann die berühmte Achillesferse ihrer Bestimmung zuführt irgendwie.
Ja, nämlich Achilles töten.
Ja, er ist nämlich ein ganz schöner Flaner bis dahin und ganz und gar nicht so, wie man ihn in Herr der Ringe gesehen hatte.
Ich mochte ihn aber auch in Herr der Ringe nicht.
Oh mein Gott.
Ja, ohne Legolas. Spaß, ey, die Elfen. Naja, egal, das ist ein anderes Thema.
Noch als kleiner Tipp, wenn man sich Troja jetzt nochmal angucken möchte und da tatsächlich ein fast gänzlich neues Filmerlebnis haben möchte, dann sollte man sich den Director's Cut anschauen. Da gab es nämlich auch so ein bisschen Kuddelmuddel mit Wolfgang Petersen und dem Studio, der musste wohl sehr viele Kompromisse machen. Also letztendlich hat er wohl irgendeinem Interview dann mal geäußert, diesen Film, den man da jetzt sieht, das ist nicht sein Film, er hatte da was ganz anderes vor. Und das kann man in Ansätzen tatsächlich in dem Director's Cut sehen. Also da gibt es teilweise eine völlig andere Musik.
Es gab im Vorhinein schon, also es gab einen komplett durchkomponierten anderen Soundtrack, der dem Studio nicht gefallen hat.
Ja, und ich glaube, der kommt auf jeden Fall in dem Director's Cut auch mit zur Geltung. Und allein durch die Musik und auch durch kleinere Sachen wie längere Einstellungen, Totalen oder eben auch so zeitlupenartige Sachen, kriegt der Film einen ganz anderen Drive und funktioniert auf eine ganz andere Weise. Es ist echt überraschend, dass sowas geht. Also ich war ziemlich überrascht, als ich den Director's Cut mal gesehen habe. Der ist gar nicht viel länger als der eigentliche Film, aber sehr interessant auf jeden Fall. Sollte man sich mal angucken.
So, dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen in die Riege der neueren Filme, die tatsächlich jetzt noch sehr, sehr lang ist. Der nächste erwähnenswerte Standalone-Film nach Troja war Mr. und Mrs. Smith. Boah. Jener schicksalhafte Film, wo er Angelina Jolie kennengelernt hat.
da fällt mir auch was ein, was ich gelesen hatte. Zu sagen
als, belanglos, ne? Nicht unbedingt schlecht. Das ist halt so ein riesen Action-Geballer irgendwie. Da wird ein ganzes Haus in einer langen Szene zerlegt.
Aber ist auch ein Remake übrigens. Gab es schon mal einen Film in 70ern?
Ja, zu Recht hat man vielleicht wahrscheinlich von dem auch noch nicht gehört.
Eine lustige Anekdote, die, also ich will über den Film nichts sagen, aber wo du sagtest, sie hätten sich kennengelernt. Es gab da wohl einen Abend im Hotel, wo die Securities von Brad Pitt schwer irritiert waren, weil sie sehr merkwürdige Geräusche aus seinem Zimmer hörten.
Oh mein Gott.
Also es war die Rede von es klang wie wilde Tiere. Und
oh so mein Gott.
So hätten sich also Brad Pitt und Angelina Jolie kennengelernt. Das lässt tief blicken auf jeden Fall.
Okay. Ja, schön. So viel zu Mr. und Mrs. Smith. Ja. Zum Glück kam im Jahr danach ein unglaublich guter Film, wie ich finde, mit Brad Pitt, wo er gar nicht mal so die Hauptrolle spielt, weil es gibt in diesem Film keine Hauptrolle, Babel.
Ja, das stimmt. Da war er auch ganz anders plötzlich wieder, aber trotzdem überzeugend. Er spielt da so einen, naja, recht einfach, schlicht veranlagten Ehemann, Familienvater, der einfach, glaube ich, kein sehr spektakuläres Leben hatte, aber jetzt plötzlich, wo er auch vor einer gewissen Lebenskrise steht, nämlich mit seiner Ehefrau, dann vor einer völlig neuen, unerwarteten Situation steht. Und das schafft er in diesem Film auch sehr überzeugend darzustellen. Also insgesamt ein sehr packender, rührender Film und ein gewisser Teil davon ist auch Brad Pitt zu verdanken. Also eine sehr gute Leistung.
Aber Babel in sich auch tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Man muss, sage ich mal, so die erste Stunde ein bisschen durchstehen, bevor man überhaupt kapiert, wo das Ganze irgendwie hinführt, weil es beginnt eigentlich als eine Zusammenfassung mehrerer kleiner Erzählungen, die halt irgendwo immer in dem gleichen Gebiet angesetzt sind. Irgendwie man sieht, okay, es kann da irgendwelche Parallelen geben, aber man sieht sie nicht. Und das wird tatsächlich erst relativ spät im Film dann aufgelöst, wie tatsächlich ganz, ganz dumme Zufälle und Unglücke zusammenwirken und dann doch einen relativ fatalen Effekt bewirken können. Toller genau, Film, also läuft mittlerweile leider nur noch auf Arte, dafür aber immer mal wieder.
genau, von Inarritu heißt der Regisseur, der hat sein letzter großer Film war übrigens Beautiful, auch unfassbar deprimierend und traurig, aber ein sehr guter Film, das nur mal so am Rande.
Ja, dann kam ein Film, den habe ich persönlich nicht gesehen, muss ich aber tatsächlich noch nachholen. Und zwar ist das die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford.
Lust, hast du gesehen? Das ist so ein, nee, ich habe ihn auch nicht gesehen. Das ist so ein Film, wo ich mir denke, der Titel verrät eigentlich schon alles. Warum soll ich mir den Film noch angucken? Echt, ey, man weiß, wer ermordet wird. Man weiß, dass jemand ermordet wird. Man weiß, wer ermordet wird und sogar auch noch von wem. Also bitte.
Warum soll ich diesen Film noch gucken?
Ja. So, das war das, was ich, glaube ich, das erste Mal gedacht habe, als ich den Titel gehört habe. Und ich habe das Gefühl, das hat sich bis jetzt nicht geändert.
Das Einzige, was ich tatsächlich von diesem Film kenne, ist der Soundtrack von Nick Cave und Warren Ellis.
Tatsächlich.
Ja, der war
das kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Ja.
War der drauf. White Luna heißt die übrigens. Sehr zu empfehlen. Ein Jahr später wieder großartige Comedy mit Brad Pitt, Burn After Reading. Wer verbrennt sich hier die Finger, der deutsche Zusatz?
Oh, furchtbar.
Burn After Reading reicht völlig aus.
Ja, ein Coen-Film. Und zwar der erste Coen-Film, den sie nach ihrem echten bahnbrechenden Erfolg No Country for Old Men gemacht haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen Dampf ablassen. Das war so ein bisschen, wir toben uns mal aus. Wir haben jetzt Narrenfreiheit und alle lieben uns, unter anderem auch zahlreiche hochkarätige Schauspieler, die alle in diesem Film plötzlich auftauchen. Und ey, ganz im Ernst, eigentlich ist das absoluter Nonsens, dieser Film gewesen. Aber
natürlich.
Super lustig. Also ich habe extrem viel Spaß gemacht. Meine Mutter hat den damals im Kino gesehen, ist eingeschlafen. Ein halbes Jahr später haben wir es nochmal probiert, den nochmal zu gucken. Die ist wieder eingeschlafen. Also meine Mutter hat es nicht geschafft, diesen Film fertig zu gucken.
Ja, das ist eine Schande.
Sagt nichts aus, ja, eigentlich schon. Ja.
Eigentlich auch da wieder ein Film, also der ist wirklich von vorne bis hinten relativ großartig, aber auch die letzte Szene ist so gut, weil es einfach so reflektiert, was sich auch der Zuschauer dieses Films die ganze Zeit denkt. Also man sieht einfach nur zwei hohe amerikanische Staatsbeamte, die auch irgendwo im Geheimdienst aktiv sind. Man weiß nie so richtig, wo und warum und was sie machen. Natürlich Geheimdienst. Und es endet einfach mit den Worten, sind die eigentlich alle bekloppt? Und so genau ist das ist, was du dir die ganze Zeit auch denkst, weil du denkst so, das ist doch nicht wahr, was da tatsächlich alles passiert. Aber das könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch 3 Stunden. Also es dauert länger, den Film zu erklären, als es dauert, den Film zu gucken. Deswegen kann man einfach mal sagen, gepflegt angucken.
Unbedingt,
auf alle Fälle Riesenspaß. Und wenn wir dann mal auf die nächsten Filme gucken, das sind tatsächlich auch wieder die großen Blockbuster, die großen Oscar-Filme der Jahre gewesen. Der seltsame Fall des Benjamin Button kam im selben Jahr 2008. Mehr Brad Pitt in einem Film geht, glaube ich, kaum.
Ja, das stimmt. Vorwärts und rückwärts auch irgendwie. Das war doch so ein bisschen das Feature des Films, dass da so gab es so ein paar Szenen, die rückwärts ablaufen irgendwie.
Ja.
Also ich habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht gesehen.
Echt, hast du nicht gesehen? Also ich habe gesehen.
Ich kenne das Buch.
Fand es wie alle damals auch toll. Ein toller Film.
Mhm.
Geht auch unheimlich lang. Tolle Effekte einfach auch, wie du halt dieses Rückwärtsaltern von Benjamin Button mitkriegst. Natürlich unheimlich berührend, unheimlich schön, niedlich erzählt. Aber es ist auch so ein Film, den ich einmal gesehen habe und wo ich sage, das reicht mir.
Ja.
Also ich hab da alles gesehen und brauche das nicht nochmal. Aber da kann man sicherlich geteilter Meinung sein.
Bestimmt, ja. Halt, Danny Elfman hat die Musik komponiert, weiß ich noch.
Ja, es stimmt, genau. Ist halt so ein typischer großer Hollywood-Film. Ich glaube, entweder gefällt dir oder gefällt dir nicht.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht die Nummer, wo ich sage, das ist der Film, der einmal bei mir im Jahr im DVD-Player landet. als nächstes
ich gucke gerade mal ganz kurz auf die Uhr. Reden wir jetzt schon eine Stunde?
Wir reden eine Stunde, deswegen, wir haben aber auch wir haben gar nicht mehr so viele Filme.
Okay.
Inglourious Basterds gab es da.
Großartig, fantastisch.
Fand ich scheiße.
Ein großartiger Film.
Fand ich überhaupt nicht gut.
Ein extrem gut konstruierter, was? Also ein toller Film, ein ganz fantastischer super Film, das absolute Meisterwerk von Tarantino, gefällt mir sogar besser als Django, was, glaube ich, einige auch so sehen, aber egal. Und auch Brad Pitt vor allem, auch in so einer dermaßen neuen Art wieder, wie man ihn so auch noch nie gesehen hatte und so konsequent und es ist witzig und ach, es ist einfach großartig. Herrlich. Ein herrlicher Film. Es gibt Menschen, die werfen dem Film vor, dass er historisch so ungenau sei. Und
ach mein
Menschen,
Gott, naja, das ist wirklich
den möchte ich gerne mitteilen, ihr seid dumm.
Was man dem Film irgendwie vorlesen kann.
Lest,
ja,
mal,
ja,
lest mal ein Buch oder so.
Ja, der Bärenjude.
Ja, ja, das Wort großartig. Nicht mehr hören,
der Bärenjude.
So, Silvester Groth, ein herrlicher, also es ist einfach herrlich.
Ja, also
top. So.
Ja, okay. Dann gab es noch den Film Tree of Life.
Ah, oh, ein herrlicher Film.
Mal wieder aller Manier Terrence Malick die Leute überfahren hat im Kino und total platt
rausgeschickt
hat.
Ja, genau so. Ich habe mir vor einer Weile mal den 6-Stunden-Cut angeguckt.
Oh mein Gott.
Ich habe nebenbei so ein bisschen aufgeräumt und Wäsche aufgehangen. Das ist sehr angenehm. Also der plätschert so wunderschön vor sich hin, macht so eine tolle Stimmung und ich weiß auch nicht. Also ich hätte nie gedacht, dass mich der Gnadenakt, dargestellt durch zwei Dinosaurier, so dermaßen berühren könnte. Also ein toller Film und auch kein Film, wo man jetzt sagen muss, der hängt an den Schauspielern, ganz ehrlich. Also
ja, aber die Rolle, ist ja auch so ein bisschen das, das Markenzeichen von Terrence Malick.
Auf jeden
der
Fall,
der einfach
ja
immer Bilder und Szenen und Momentaufnahmen sprechen lässt und weniger Schauspieler.
Ja, in seinem aktuellen Film To the Wonder, in dem Ben Affleck die Hauptrolle, eine der Hauptrollen spielt, habe ich nur gehört, dass Ben Affleck ziemlich irritiert war, als er den Film zur Premiere im Kino gesehen hat, weil nämlich ungefähr 80% der Szenen, die er gedreht hat, im Film gar nicht auftauchen. Also
so viel dazu.
Das ist so ein Ding von Terrence Malick, der schneidet unfassbar viel noch und wirft manchmal das komplette Konzept nochmal um und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Tree of Life, ein wirklich wunderschönes Erlebnis. Also ob man den Film versteht komplett, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, kein Mensch kann mir wirklich ernsthaft alles aufzählen, was in diesem Film alles gezeigt und gesagt werden soll. Aber es ist einfach schön anzusehen. Wenn man sich drauf einlässt ein bisschen und so die ersten 10 Minuten, wo man irritiert ist und nicht so richtig weiß, wo soll es hingehen, wenn man die übersteht, dann ist das ein einmaliges, wunderschönes Erlebnis. Braucht man.
dann hatten wir noch Moneyball. Habe ich auch nicht,
hab ich nicht gesehen. Das war der Oscar-Versuch von ja, Brad Pitt. Er war nominiert. Warum die das nicht schon eher gemacht haben, frage ich mich sowieso. Aber ja, er hat ihn nicht bekommen. Und mehr weiß ich über den Film auch nicht. Es ging um Baseball.
Ja, ne? Und da sind wir beide schon raus bei Sportfilmen.
Naja, zumindest bei Baseball. Das ist eines der merkwürdigsten Spiele, die ich kenne. Wird übrigens auch sehr schön auf die Schippe genommen in Wes Andersons fantastischer Mr. Fox. Da wird ein Spiel namens Knotterball.
Irgendwie, Schmetterball, war es nicht Schmetterball?
Könnte ja, es sein. Kann sein. Und ja, das lehnt sich sehr stark an die Regeln angeblich von Baseball an. Und es wird in dem Film erklärt auf eine sehr konfuse Weise, so dass man absolut nichts kapiert, wo man sich dann denkt, ah, gleich kommt ja die Szene, in der man sieht, wie die das spielt. Und dann blickt man durch. Und das wird also sehr komisch gemacht. Und so ist Baseball für mich. Also macht, was ihr wollt, aber ich kapiere es nicht.
Lass mich in Ruhe mit Baseball. Der letzte Film war Killing Them Softly, ist jetzt vor kurzem, vor einigen Wochen erst auf DVD erschienen, wurde als großes Gangster-Drama im Vorhinein mit sehr, sehr melancholischem und sehr dramatischem Nachgang beschrieben, hat mich auch überhaupt nicht angefixt von der Beschreibung, muss ich sagen.
Also mich interessiert es jetzt im Nachhinein, wenn ich nämlich überall lese, die Kritiken so, die unisono sagen, dass es sei der am meisten unterschätzte Brad Pitt-Film, den es überhaupt gibt. Also er sei in diesem Film so unfassbar gut und ein wirklich grandioser Schauspieler, dass viele sagen, warum war er denn für den Film nicht nominiert für die Oscars? Also ich muss den Film jetzt irgendwann mal nachholen, ganz dringend. Also die haben auch gesagt, er spielt so gut wie nie.
Okay.
Und wahrscheinlich wird er auch nie wieder so gut sein. Ein Jammer, dass es keiner sieht, weil irgendwie ist der Film sang- und klanglos untergegangen.
Aber so richtig, weil, ja, ich habe damals ein paar Beschreibungen gelesen, habe mir die Trailer angeguckt und dachte irgendwie so, boah, so nee, muss ich mir jetzt nicht geben. Aber genau das, was du sagst, habe ich irgendwie auch gelesen, jetzt gerade auch zum DVD-Start nochmal. Und ja, vielleicht hat man dem echt ein bisschen Unrecht getan. Ich fand aber auch das Cover echt scheiße.
Das ist es. Das Plakat ist total hässlich. Ich kann dazu noch sagen, also hier bei mir zu Hause in Weimar lief er in den großen Kinos lief er gar nicht. Und ich glaube, ich hatte den Film schon wieder fast vergessen. Da lief er in meinem kleinen Kino meines Vertrauens sozusagen nochmal für eine Woche als Omu, was mir dann aber auch irgendwie zu anstrengend war. Also ich habe ihn dann bewusst nicht geguckt, weil ich dachte, wenn das so ein toller Film ist, möchte ich ihn auch verstehen. Und im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Filmfreaks bin ich großer Fan von synchronisierten Filmen. Ich finde das sehr bewundernswert und sehr, sehr toll. So.
Eine Lanze gebrochen für die Synchronisation des Films. Und jetzt sind wir endlich auch schon im Jahr 2013 angelangt.
Was kommt denn da noch? Ach ja, stimmt.
Startet jetzt. Und ich werde mir auf alle Fälle angucken. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich habe ein bisschen Angst.
Muss ich sagen, ja, ich auch. Obwohl, eigentlich erwarte ich nicht viel. Also ich gehe damit mit keinen großen Erwartungen rein, jetzt den besten Zombie-Film zu sehen oder den besten Brad Pitt-Film oder was auch immer. Ich sag mal, wenn ich da gut unterhalten rauskomme, irgendwie ein paar coole Zombie-Horden gesehen habe, dann haben die schon alles richtig gemacht. bin jetzt auch kein super großer Fan des Buches, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen reingelesen, es war mir dann auch ein bisschen zu konfus mit diesen ganzen Berichten, die ja irgendwie basieren auf Tagebüchern aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich mochte den Zombie Survivals Guide vom selben Autor, den fand ich sehr, sehr lustig. Aber ich muss sagen, World War Z kann wenig falsch machen, und dass ich jetzt rausgehe und sage, das ist totaler Schrott. Ne? Kann trotzdem noch passieren, dann hören wir das nächste Woche. Dann werde ich mich ausprobieren. ich bin da einfach mal gespannt dran. Und es ist tatsächlich schon wieder so ein ganz neues Genre, wo wir Brad Pitt sehen werden. Also das tatsächlich so das erste seiner Dings, was er gemacht hat.
Also es gibt ja ein paar schon Kritiken auch zu dem Film zu lesen, die ich selbstverständlich nicht gelesen habe, aber so grob zusammenfassend habe ich davon schon gehört, und das werde ich jetzt hier auch nicht zum Besten geben. Ich bin echt gespannt, wir werden das dann auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit mal, werde ich das mal testen. Was mich auf jeden Fall an den Trailern total beeindruckt hat, ist dieses Bild dieser Massen, also diese schiere Masse, die mit einem unfassbaren Tempo da auch an Zombies, oder sind es denn jetzt wirklich Zombies? Also im Film sieht man ja keinen explizit jetzt dargestellt. Man sieht einfach nur Massen an Körpern, die sich übereinander stapeln. Es gibt da eine Sequenz von einem Wolkenkratzer, in dem sich offensichtlich jemand verbarrikadiert hat. Und diese Viecher latschen einfach, rennen auf diesen Wolkenkratzer hoch und stapeln sich dann übereinander, bis es dann so sich, also dieses Bild allein ist so
unfassbar. Ja, tatsächlich wie so eine Welle irgendwie, wie so ein Meer an Zombies. Also ich glaube, es sind halt wieder die klassischen Infizierten. Welcher Grund da genannt wird. Also ich habe nur den ersten Trailer gesehen und jetzt halt die Kinotrailer, die ganz normal im Fernsehen kommen, weil da kann ich es eben nicht vermeiden, so schnell kann ich nicht wegschalten. wie du da wirst, und da sieht man tatsächlich noch ein bisschen mehr von diesen riesen Zombie-Horden, aber ich glaube, es wird auf den klassischen Infizierten, wie wenn irgendwie jetzt auch gerade in The Last of Us sehen, hinauslaufen. Ja, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich hoffe, das sieht einigermaßen gut aus, dass das auch ein einigermaßen vernünftige Story hat, und dann
also der Film hat ja im Vorhinein schon mit so ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt.
Ja,
also
ich sag nur, die echten Waffen, die aus Versehen eingekauft
das,
wurden.
Das ist meine absolute Lieblingsanekdote, dass die fast irgendwie alle verurteilt wurden wegen Einführung Massen an echter Waffen, und ihnen wurde, glaube ich, sogar vorgeworfen, sie wollten eine terroristische Untergrundorganisation gründen und so weiter. Also wie sowas passieren kann, ist extrem lustig. Und dann war der Film wohl schon längst fertig, vor einem halben Jahr oder so, wo dann jemand festgestellt hat, nee, das Ende ist kacke, wir müssen nochmal von vorne anfangen oder so. Also es gab da so ein paar Sachen, die schwierig waren, obwohl ich glaube, das trifft auf fast jedes Filmprojekt zu mittlerweile. Also was weiß ich, Brad Pitt ist eine Diva, der Regisseur ist überfordert und so weiter. Ich glaube, das ist fast überall so. Ich glaube, wenn man als Laie so ein Filmset besucht, hast du sowieso das Gefühl, dass permanent völlig alles chaotisch läuft und so weiter. Das muss also nichts aussagen über den Film. Mal gucken. Und man kann ja in der Post-Production so unfassbar viel machen. Man hat keine Vorstellung, was man da alles machen kann.
Ja, kannst du aus World War Z wahrscheinlich auch noch einen Familienfilm schneiden, wenn du möchtest.
Genau, wir haben ja auch in der Post-Production dieses Podcasts, den ihr gerade hört, eigentlich ging es um was völlig anderes, aber wir haben es umgeschnitten.
Ja, eigentlich so. Haben wir nämlich trotzdem über Zombie-Filme geredet. Jetzt hört es sich aber so an, als würden wir über eine Stunde über Brad Pitt reden. Ja. Zauberei. Ja, damit sind wir jetzt aber auch schon definitiv am Ende dieses Podcasts. Wir wollen ja nicht, dass das hier immer länger wird. Irgendwann gibt es dann die 3 Stunden XXL Director's Cut Version.
Ich habe schon eine Idee für sowas. Ich habe schon eine lustige Idee. Wir gucken beide einen Film und nehmen einfach auf, was wir dazu parallel zu sagen haben. Ich glaube, das möchte sich jeder Mensch anhören.
So ein Audioflick, sagst du?
Ja, so eine Art, genau, so eine Art DVD-Kommentar. Das wäre mal ein Test wert. Wir probieren das vielleicht mal aus. Das überlassen wir aber nicht euch, liebe Hörer, sozusagen. Ihr könnt ja jetzt sagen, ey, wenn ihr sowas hören wollt, schreibt es in die Kommentare.
Nee, so einen Scheiß machen wir gar nicht. Das ist uns auch völlig egal.
Ja. Genau, nichtsdestotrotz finden wir es total klasse, dass ihr das gerade hört. Ja, und zwar,
Daumen hoch, ihr habt einen tollen Geschmack.
Wer noch mehr hören möchte, sollte am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr bei Radio Lotte mal reinhören. Da gibt's nämlich dann Kineast, das Filmmagazin in seiner radiophonen Form sozusagen. Und es gibt natürlich den Blog, wo man alles auch nochmal nachlesen kann, kineast.blogspot.de.
Genau, und am Mittwoch gibt's dann wie gewohnt nächste Woche wieder 17 bis 18 Uhr den Radio HNA Beamer auf www.radiohnr.de.
Und wie es die Höflichkeit gebietet, werden wir uns nach fast 1,5 Stunden endlich mal namentlich vorstellen. Tschüss, sagt Jan.
Und tschüss, sagt Antonia. Tschüss.